Matthäus 6, Vers 16 bis 18 vom Fasten. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer sehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Angesicht, damit sie vor den Leuten etwas scheinen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht, damit du nicht scheinest vor den Leuten mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, welcher im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Vielleicht stehen wir etwas ratlos vor diesem Thema Fasten, weil es heute so wenig praktiziert wird. Und deshalb möchten wir zunächst einmal betrachten, was versteht man denn heute überhaupt unter Fasten? Nun, viele Leute sind der Meinung, Fasten hat etwas zu tun mit Schlankheitskur, Diät, Abspecken. Das ist sicherlich auch richtig. Das ist das medizinische Fasten, das Diätfasten, wo der Mensch versucht, seine überflüssigen Pfunde abzubauen. Es gibt auch ein Fasten, was noch darüber hinausgeht, wo man nicht nur nicht isst, sondern auch nichts trinkt eine Zeit lang. Das ist allerdings dann auch sehr schwierig. Wenn man es medizinisch macht, muss man da unter ärztlicher Aufsicht diese Dinge machen. Das sogenannte Totalfasten. Fasten gibt es aber auch im weiteren Sinne, wo es nicht nur mit der Nahrungsenthaltung zu tun hat oder dem Verzichten auf Trinken, sondern allgemein der Verzicht auf Dinge, die man gerne hat oder gerne tut. Zum Beispiel gibt es auch die Aktion im kirchlichen Bereich 7 Wochen ohne, wo sich Menschen verpflichten, 7 Wochen auf Dinge auf 7 Wochen auf Dinge zu verzichten, die sie sonst gerne tun. Und das kann manchmal Alkohol sein oder Zigaretten oder Fernsehen oder Süßigkeiten oder Hobbys, was immer man darunter versteht. Also auf gewisse Süchte oder Bindungen auch oder einfach Dinge, die gern getan werden, zu verzichten. Das Ziel ist dann, so im kirchlichen Bereich oftmals, dass man Geld sparen möchte, um den Armen etwas davon geben zu können. Sicherlich ein gutes Ziel. Dann gibt es aber auch das religiöse Fasten. Ich rede jetzt noch nicht vom Fasten der Bibel, sondern erstmal allgemein vom religiösen Fasten in den verschiedenen Religionen und Konfessionen. Die Moslems halten bekanntlicherweise einen Fastenmonat im Jahr. Weiß jemand, wie der heißt? Ramadan. Und da darf nichts gegessen werden, bis abends nach dem Sonnenuntergang erst darf wieder gegessen werden, soweit ich weiß. Auch andere Religionen haben ganz genaue Speise- und Enthaltsamkeitsgebote, so etwa auch die Hindus, die kein Fleisch essen, weil die Tiere ja Wiederverkörperungen ihrer Vorfahren sein könnten. Nicht? Diese Lehre steckt ja dahinter, der Wiederverkörperung oder auch volkstümlich Seelenwanderung genannt, dass in den Tieren sich der Opa oder die Oma oder weiter zurückliegende Vorfahren eine neue Leiblichkeit geschaffen haben, in einem niedereren Zustand des Karmas. Übrigens auch die Moslems, Beispiel ist Schweinefleisch verboten. Das sind gewisse Einschränkungen, aber das ist jetzt noch kein völliges Fasten. Und doch berührt sich es damit. Bei Katholiken ist es auch so, dass am Karfreitag kein Fleisch gegessen werden darf und auch möglichst am Freitag, jeden Freitag, man eher auf Fisch ausweicht, im Gedenken an die Opferung Jesu Christi am Kreuz, die bei Katholiken ja immer sehr gegenwärtig ist durch die Wandlung der Hostie. Dieses Gebot findet sich ja nicht in der Bibel, dass wir freitags kein Fleisch essen sollen, aber es wird im Gedenken an den Opfertod Jesu praktiziert. Und wir merken schon, es wird auch oftmals eine gewisse Werkgerechtigkeit, Werkheiligkeit damit verbunden. Oft sind diese Speisegebote und asketischen Gebote in der Linie einer gewachsenen Tradition mit dem Ziel, vor Gott gewisse Leistungen zu bringen, Werke zu bringen, um dann im Fegfeuer die Zeit der Qual zu verkürzen. So im katholischen Verständnis sehr verbreitet. Das ist aber jetzt nicht unsere Frage, sondern wir fragen uns, was ist biblisches Fasten. Gibt es denn Fasten auch heute noch? Darauf werde ich auch eingehen, aber zunächst einmal die Frage, Fasten in der Bibel. Und ich habe einige Beispiele für uns herausgesucht, damit wir verstehen, ob oder inwieweit das für uns heute noch gültig ist. Zunächst einmal das Fasten bei Einzelnen und dann auch das Fasten bei Gruppen oder ganzen Völkern. Bei den Einzelnen betrachten wir zunächst einmal Mose. In 2. Mose 34, Vers 28 heißt es, Mose war beim Herrn 40 Tage und Nächte und aß kein Brot und trank kein Wasser und er schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes, die 10 Worte, die 10 Gebote, den Dekalog. Das war die Zeit der Gottesnähe. Und es ist ein Wunder, der Mensch kann zwar 40 Tage auf Nahrung verzichten, aber nicht auf Flüssigkeit. Das ist also medizinisch so gut wie unmöglich. Also hat Gott auch da ein Wunder getan. Er hat ihn selber versorgt mit dem und hat ihn am Leben erhalten. Und Mose war völlig geöffnet für die Offenbarung des Herrn auf dem Berg Sinai, hat da die 10 Gebote und auch die anderen Gebote des Herrn empfangen. Und dazu hätte es nicht gepasst, wenn er da jetzt üppig gelebt hätte, gegessen oder getrunken. Nein, er war ein völliges, offenes Gefäß für die Offenbarung des Herrn. Ähnlich auch Elia. Mose und Elia sind ja die zwei großen Gestalten, die auch im Neuen Testament immer wieder uns begegnen, etwa bei der Verklärung unseres Heilandes auf dem Berg Tabor. Und bei Elia wird es genau parallel beschrieben in 1. Könige 19, Vers 7 und 8. Elia hatte ja vorher durch die Kraft Gottes eine gewaltige Tat vollbracht. Auf dem Karmel, in der Auseinandersetzung mit den Baalspriestern, hatte sich der Herr als der lebendige Gott erwiesen. Und Elia war der einzige Prophet, der da übrig geblieben war, obwohl es natürlich noch 7000 weitere gab, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt hatten. Aber er hatte diesen gewaltigen Kampf ausgefochten und jetzt trachtete Isabel ihm nach dem Leben und er floh. Und dann kommt ein Engel und sagt ihm, iss und trink, denn du hast eine weite Reise vor dir. Und das steht in 1. Könige 19, er aß und trank und ging durch die Kraft der Speise, dieser einzigen Speise, die er da durch Gott bekommen hatte, 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes, zum Horeb. Auch hier hat er also diese Speise empfangen und dann durch die Wüste hat er sicherlich nichts mehr zu essen gehabt. Also auch hier ein Fasten. Und das diente zur Vorbereitung auf die Begegnung mit dem Herrn, zur Öffnung für die Offenbarung, die er dort empfangen sollte. Und nun unser Herr Jesus, dem ja Mose und Elia bei der Verklärung erschienen sind. Auch von ihm wird ja berichtet, am Anfang seines öffentlichen Wirkens steht zunächst einmal die Wüstenzeit. In der Wüste hat er 40 Tage und Nächte gefastet. Danach hungerte ihn und der Versucher trat zu ihm. Matthäus 4, Vers 1, folgende. Das wird uns da berichtet. Der Herr Jesus ist ja einzigartig und nicht mit Menschen, nicht mit Propheten zu vergleichen. Er ist der lebendige Sohn Gottes. Aber auch er hatte für die Vorbereitung seines Dienstes diesen Weg gewählt, der Enthaltsamkeit von Speise. Und das diente ihm zur Sammlung, zur Bewährung, auch in der Versuchung. Denn dann kam ja der Versucher und wollte ihn versuchen, Steine zu Brot zu machen. Auch dazu hat es gedient, um hier sich als der Sohn Gottes zu erweisen und zu widerstehen der Versuchung. Er ist allein seinem Vater gehorsam, nicht irgendwelchen Angriffen Satans oder nicht irgendwelchen Menschen. Eine einzigartige Vorbereitung des Herrn, auch durch Fasten. Und auch der Apostel Paulus, in Apostelgeschichte 9, Vers 9 heißt es, er war 3 Tage blind und fastete. Auch hier begann dieses gewaltige Werk der Völkermission, dieser Völkerapostel Paulus, mit einer Zeit, wo er geschlagen war zunächst einmal, wo er ja blind war, nachdem der auferstandene Christus ihm begegnet war. Und er hat gefastet, hat sich gesammelt. Und dann hat der Herr ihm die Augen wieder geöffnet. Es begegnet die Zahl 3 Tage, aber oft auch 40 Tage. Und die Zahl 3 ist ja wichtig. Der Herr Jesus ist am dritten Tag auferstanden von den Toten. Und die Zahl 40 ist wichtig. Der auferstandene Herr ist seinen Jüngern 40 Tage lang erschienen. Wir merken auch hier, die Zahlen haben doch uns etwas zu sagen. Und die Zahl 40 begegnet uns auch sehr oft in der Heiligen Schrift, gerade im Zusammenhang mit Bußzeiten, auch mit Gerichtszeiten und mit Fastenzeiten. Nur wenige Beispiele zusätzlich zu den schon erwähnten. Bei Noah heißt es in 1. Mose 7, Vers 4 und 17, dass es 40 Tage auf Erden regnete. 40 Tage lang war der Himmel geöffnet und die Fluten strömten herab. Es heißt dann auch, dass die Wasser 150 Tage lang wuchsen auf Erden. Es waren dann wahrscheinlich die Brunnen der Tiefe, die dann immer noch weiter Wasser strömen ließen. Es ist hier kein Widerspruch im Wort Gottes. 40 Tage und 150 Tage, es war eine lange, lange Zeit. Aber auch hier die 40 Tage, da waren die Schleusen des Himmels geöffnet und die Flut wuchs dann noch weiter. Auch die Wüstenwanderung des Volkes Israel, wie lange dauerte die? Nicht 40 Tage, aber 40 Jahre, auch wieder die 40. Ja, eine Zeit der Zubereitung auf das verheißene Land. Das war auch 40 Jahre Mangel, ja, sie haben immer wieder Mangel gelitten, auch eine Art von Fasten, auch Rebellion, vieles war damit verbunden, aber auch hier die Zubereitungszeit. Wie lange war die Bußfrist für Ninive bei Jona? 3, Vers 5 bis 8, lese ich einmal vor. Die Stadt Ninive war ja sehr gottlos und der Herr hat hier eine Bußfrist gegeben. Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Jona 3, Vers 4. Ja? Vers 4. Und dann heißt es, da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen, was ausrufen? Ein Fasten ausrufen und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab, und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ aufrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht und ein jeder bekehre sich von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, damit wir nicht verderben. Und dann heißt es wunderbar, als aber Gott ihr tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Entscheidend war nicht die äußere Handlung, Sack und Asche, sondern sie bekehrten sich von ihrem bösen Wege und das Fasten war ein äußeres Zeichen dafür, dass sie umkehrten von der Schwelgerei, dem Luxus, der Sünde, der Üppigkeit und sich kasteiten, sich einschränkten, sich demütigten vor dem Herrn, Sack und Asche anzogen als äußeres Zeichen der Umkehr. Die Umkehr war entscheidend, ja, die innere Herzenshaltung, das wollen wir dabei beachten. Als sie sich bekehrten von ihrem Wege, nicht als sie sich Asche aufstreuten, sondern sie bekehrten sich und nur als Zeichen dafür streuten sie sich Asche aus und fasteten auf. Das dürfen wir also nicht verwechseln. Entscheidend ist also auch hier das Innere, was sich durch das Äußere dann auch zeigt. Das ist bei Jona und wie schon erwähnt, auch die Zeit zwischen Jesu Auferstehung und Himmelfahrt waren auch 40 Tage. Das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt 40 Tage unbedingt fasten müssen. Es gibt auch die Zeit von 3 Tagen, so auch bei Esther und den Juden, die fasteten, damit sie, wenn sie zum König Artaxerxes, glaube ich war es, ging, nicht getötet wurde. Man durfte ja nicht ohne Vorladung zum König gehen und die Juden sollten fasten für Esther, damit sie bitten sollte und könnte für ihr Volk. damit dieser Holocaust zur Zeit des alten Persiens nicht durchgeführt werden sollte. Also, ich fasse zusammen, es ist eine Zeit der Buße, der Offenbarung und der Bewährung, das Fasten bei Einzelnen. Nun gibt es auch das Fasten für das ganze Volk. Bei Ninive haben wir schon gehört, bei einem heidnischen Volk, bei Jona auch die 40 Tage. Und nun noch einmal der Blick auf das Volk Israel. Hier gibt es eine ganz zentrale Stelle, die möchte ich auch einmal vorlesen. Und zwar beim sogenannten großen Versöhnungstag. Der wurde einmal im Jahr durchgeführt, und zwar am 10. Tag des 7. Monats in Israel. Und der sollte dienen zur Entsühnung, zur Heiligung des Volkes. Eine Vorschattung auf das wunderbare Ereignis am Kreuz auf Golgatha, wo der Sündenbock in die Wüste geschickt wurde. Die Hände wurden durch den hohen Priester aufgelegt, die Sünden des Volkes stellvertretend auf dieses Tier geladen. Aber wir lesen ja dann im Hebräerbrief, dass durch das Blut von Böcken und Stieren die Sünden nicht weggenommen werden können, sondern allein durch das Blut des sündlosen Sohnes Gottes. Und so ist dieser große Versöhnungstag eine wunderbare Vorschattung, ein Vorbild auf unseren Herrn Jesus Christus, der das dann erfüllt hat und auch rückwirkend für Israel die Sünden gesühnt hat. Und natürlich dann auch vorauswirkend für die Gemeinde. Aber rückwirkend für Israel, ja. Das Ereignis von Golgatha wirkt zurück in die Vergangenheit, da wo die Menschen geglaubt haben an den einzigen Sohn, an den einzigen Gott, und diese Entsühnung immer wieder durch Opfer vorgeschattet haben und dann natürlich nach Golgatha für uns als Gemeinde, die wir an den offenbarten Gottessohn Jesus Christus glauben dürfen. Versteht ihr? Ja, also das ist in der Mitte der Zeit das Kreuz und das wirkt zurück für Israel und auch für uns als Gemeinde nach vorne. Und ich lese einmal die Verse, wo es dann um das Fasten geht beim Versöhnungstag. 3. Mose 16, 29 bis 34. Auch soll euch dies eine ewige Ordnung sein. Am 10. Tage des 7. Monats sollt ihr fasten und keine Arbeit tun, weder ein Einheimischer noch ein Fremdling unter euch. Also 3. Mose 16, Abvers 29. Vers 30. Denn an diesem Tage geschieht eure Entsühnung, dass ihr gereinigt werdet. Von allen euren Sünden werdet ihr gereinigt vor dem Herrn. Darum soll es euch ein hochheiliger Ruhetag oder Sabbat sein, das heißt ja Ruhetag. Und ihr sollt fasten. Eine ewige Ordnung sei das. Es soll aber solche Entsühnung schaffen, ein Priester, den man gesalbt und dessen Hände man gefüllt hat, dass er Priester sei an seines Vaters statt. Und er soll die leinenen Kleider tragen, die heiligen Kleider. Und soll so entsühnen, das Allerheiligste, die Stiftshütte, den Altar, die Priester und alles Volk der Gemeinde. Das soll euch eine ewige Ordnung sein, dass ihr Israel einmal im Jahr entsühnt, wegen aller seiner Sünden und Aaron tat, wie der Herr es Mose geboten hatte. Fasten und auch keine Arbeit tun. Vers 29 ist das beschrieben. Ein hochheiliger Ruhetag zur Entsühnung des Volkes. Ich habe Ninive schon erwähnt, auch sie taten Buße in Sack und Asche, ein heidnisches Volk außerhalb von Israel. Auch sie kehrten um und wussten um den Wert des Fastens, aber vor allem der Umkehr. Esther habe ich schon genannt, da dient es zur Gebetsintensivierung. Und auch David und seine Männer fasteten und da hat es einen anderen Zusammenhang. David fastete allein, einmal wo dieser Sohn, den er in ehebrecherischer Haltung mit Bathseba gezeugt hatte, am Sterben war, fastete er und kasteite sich, um zu Gott zu flehen, dass er doch dieses Kind rettet. Als aber das Kind gestorben war, hört er auf zu fasten und sie fragen ihn, warum fastest und betest du nicht? Er sagt, dann kann ich es zurückholen, der Herr hat es jetzt genommen. Es ist also eine Zeit besonderen Gebets gewesen und auch Fasten aus Trauer sehen wir bei David und seinen Männern. Und zwar am Ende des 1. Samuelbuchs und am Anfang des 2. Samuelbuchs trauerten sie über den Tod von Saul und besonders auch Sauls Sohn Jonathan, der Freund des Königs David. Da taten sie Fastenkleider an und Asche und all diese auch äußeren Zeichen als Zeichen der Trauer. Nun, im Neuen Testament ist es so, da gibt es eine wichtige Stelle, möchte ich noch mit uns lesen, in Matthäus 9, Vers 14 bis 15, sollen die Jünger Jesu fasten. Matthäus 9, Vers 14 bis 15, da lesen wir, da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sprachen, warum fasten wir und die Pharisäer und deine Jünger fasten nicht? Jesus sprach zu ihnen, wie können die Hochzeitsleute Leid tragen, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird, dann werden sie fasten. Als der Herr Jesus auf Erden wandelte, da war eine Freudenzeit, eine unvergleichliche Nähe Gottes sichtbar in dem Sohn. Wer den Sohn sieht, der sieht auch den Vater. Und da war praktisch eine Art Hochzeit im wörtlichen Sinne, ein Höhepunkt oder überhaupt der Höhepunkt in der Heilsgeschichte. Und da war kein Anlass zu fasten, sondern sich zu freuen, dass Gott auf Erden wandelte in seinem Sohn. Aber wenn er weggeht, dann heißt, werden sie wieder fasten, die Jünger Jesu. Das heißt also, es gilt auch für uns als Gemeinde, dass auch wir ja in der Zubereitungszeit leben, auch in der Endzeit, und das Fasten durchaus auch für uns Gültigkeit haben kann. Wir sehen das auch schon in der ersten Gemeinde, in der Urgemeinde, nach Jesu Himmelfahrt, nach Pfingsten, dass die Jünger auch gefastet haben, etwa wenn sie Missionare ausgesandt haben. So in Apostelgeschichte 13, Vers 2 folgende beschrieben. Die Gemeinde fastete, ich lese einmal vor, Apostelgeschichte 13, Vers 2 und 3. Da sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, dazu ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Und so auch bei der Einsetzung von Ältesten in Apostelgeschichte 14, Vers 23. Fasten, Gebet und auch dann Einsegnung, die Hände auf sie gelegt. Und so wurden die Missionare und die ausgesandt und die Ältesten eingesetzt. Ich fasse einmal jetzt zusammen in einem ersten Teil. Was ist biblisches Fasten? In 5 Punkten nochmal zusammengefasst. Wir haben es jetzt mehr durch Bibelbelege gehört, jetzt aber nochmal systematisch. Also Fasten ist Enthaltung von Speise, oft auch von Trinken oder auch Verzicht auf liebgewordene Dinge. Darauf komme ich noch. Aber zunächst einmal Speise und auch oftmals, aber nicht immer, Trank. Die Ziele des Fastens in der Bibel sind erstens die ungeteilte Hingabe an den Herrn. So bei Mose und Elia, wenn sie die Offenbarung Gottes erwartet oder empfangen haben. Ungeteilte Hingabe, indem man sich loslöst von dem materiell fleischlichen, sinnlichen dieser Welt. Ganz auf das geistlich-geistliche sich ausrichtend. Zweitens, Fasten dient der Offenheit für Gottes Offenbarung. Es hängt ja untrennbar mit dem ersten zusammen, Hingabe und auch Offenheit für Gottes Offenbarung. Drittens dient es zur Intensivierung des Gebets. Diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten, sagte Herr Jesus einmal zu seinen Jüngern, als sie die Dämonen nicht austreiben konnten. Also das Fasten war auch nur geboten, Markus 9, Vers 29. Intensivierung des Gebets, auch über okkulte Mächte. Viertens dient Fasten zur Buße und Entsühnung. Wir erinnern uns an den großen Versöhnungstag oder auch das Volk von Ninive, der König und sein Volk, die ein Fasten praktizierten, aber immer verbunden mit Buße und Bekehrung von den sündigen Wegen. Ohne innere Umwandlung bringt das äußere Fasten nichts. Das wollen wir dabei immer im Gedächtnis behalten. Und fünftens ist Fasten auch ein Zeichen der Trauer und Klage, etwa der Totenklage, so beim König David zu beobachten, bezüglich Saul und Jonathan. Bezüglich des Todes von Saul und Jonathan. Nun die Frage, bevor wir zum Fasten heute nochmal kommen, kann das Fasten auch missbraucht werden? Und da nähern wir uns jetzt unserem heutigen Bibeltext aus der Bergpredigt, wo es ja um den Missbrauch des Fastens geht, nicht um das Fasten an sich nur. Wir wollen aber festhalten, der Herr Jesus sagt nicht, ihr sollt nicht fasten, sondern er sagt, wenn ihr fastet, dann macht es richtig. Also er verbietet das Fasten keineswegs, aber er sagt, ihr sollt richtig fasten und nicht wie die Heuchler. Darum geht es auch im Zusammenhang immer wieder. Wir haben es ja auch schon gehört, beim Almosen geben, die Heuchler posaunen es hinaus, dass die Leute auf den Gassen es hören sollen, wenn sie etwas spenden. Oder beim Gebet, die Heuchler stellen sich öffentlich auf die Straßen, damit jeder sieht, was für ein frommer Mann oder für eine fromme Frau das ist. Nein, so soll es bei euch nicht sein. Macht dein Kämmerlein zu, gib es im Verborgenen, die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Ich glaube, so rum, ja. So. Jedenfalls, wir sollen es nicht hinausposaunen und beim Fasten ist es auch so. Hier sagt ja der Herr Jesus, wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer sehen, mit sauertöpferischer Miene, wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Angesicht, damit sie vor den Leuten etwas scheinen mit ihrem Fasten. Paradox, sie glänzen durch ihr Fasten. Sie machen sich so viel Asche aufs Haupt, dass es jeder sieht und waschen sich nicht und rasieren sich nicht und so weiter und so fort, damit auch jeder sieht, oh, der fastet, das ist ein ganz frommer. Und was ist dann mit denen? Die haben ihren Lohn dahin. Die Leute bewundern sie vielleicht sogar tatsächlich. Aber Gott im Himmel sieht das Herz und er sieht, da sind niedere Beweggründe im Spiel. Vielleicht auch manches echte, aber so gemischt kann es ja auch manchmal sein. Man will vor Gott gelten und dann auch vor Menschen. Aber lassen wir uns warnen, wenn wir so etwas tun, haben wir unseren Lohn dahin. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt. Also hier ist nicht mehr die Rede von Asche an dieser Stelle zumindest. Soll man sogar salben das Haupt? Wasche dein Angesicht, damit du nicht scheinest, das soll heißen, nicht scheinheilig bist vor den Leuten mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater als echt erscheinst, so lege ich es aus, welcher im Verborgenen ist und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Ich habe jetzt nicht gefastet, ja, aber wenn ich gefastet hätte und jetzt hier stünde, dann sollte ich bestimmt jetzt nicht in Sack und Asche da stehen, sondern ganz normal gewaschen und gereinigt und dass man den Leuten nicht etwas scheinen möchte, wenn wir das einmal praktizieren. Da müssen wir auch kein großes Tamtam drum machen, sondern das vor den Herrn bringen. Vielleicht auch mal als Gemeinde, wenn besondere Anliegen sind. Nun aber, wie war es denn veräußerlich zur Zeit Jesu? Warum hat der Herr Jesus hier gewarnt vor den Heuchlern? Ich zitiere einmal aus dem Kommentar von Fritz Rienecker, Matthäus Evangelium. Er hat das folgendermaßen sehr schön zusammengefasst. Er schreibt, die Juden zur Zeit Jesu hatten für das ganze Volk zwei Fasttage, den Versöhnungstag und den neunten Ab. Der neunte Ab war im Monat August. Der letztere Fastentag wurde zur Erinnerung an die erste und zweite Zerstörung des Tempels gehalten. Die erste Zerstörung unter Nebukadnezar 586 vor Christus und die zweite durch Titus 70 nach Christus. Dazu kamen dann noch Fasten, die bei großen Nöten angeordnet wurden, zum Beispiel bei Ausfall des Regens, bei Seuchen, Krieg, Heuschreckenplage und so weiter. Hierzu wurde als Fastentag der Montag und der Donnerstag bestimmt. Es fanden öffentliche Gottesdienste auf der Straße statt. Am strengsten war das Fasten am Versöhnungstage. Wer am Versöhnungstage so viel wie eine Dattel isst oder wer so viel trinkt, wie sein Schluck beträgt, der ist schuldig, hieß es. An diesem Tage durfte man sich auch nicht waschen, auch musste das Salben des Körpers unterbleiben. Man bestreute sich dagegen mit Asche, ging barfuß und nahm eine traurige Miene an. Man wollte unscheinbar erscheinen, um vor den Leuten umso mehr zu scheinen. So im griechischen Urtext das Wortspiel. Für gewöhnlich dauerte das Fasten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Einzelne Fromme luden sich freiwillig noch besondere Privatfasten auf, denn solch freiwilliges Fasten stand in höchster Wertschätzung. Man glaubte durch Fasten, sich bei Gott ein besonderes Verdienst zu erwerben und meinte, durch Fasten die Aufhebung göttlicher Gerichtsbeschlüsse erlangen zu können. Man fastete darum auch für die Sünden des Volkes, um Gottes Zorn vom Volk abzuhalten. Man trieb solches Fasten oft recht auffällig, um die Blicke der Mitmenschen auf sich zu lenken. Zitat Ende. Wir sehen, hier ist manches Biblische vom Alten Bund drin, aber auch manches Menschliche hineingekommen, gerade dieses sich darstellen wollen vor den Menschen. Das lehnt Jesus ab, nicht? Diesen Punkt. Man hielt übrigens zur Zeit Jesu, vor allem die Pharisäer, also nicht alle, aber vor allem die Pharisäer oder etliche von diesen, 2 Fastentage pro Woche, nicht pro Jahr, pro Woche. Das war mehr, als das Gesetz forderte. So sagt etwa der heuchlerische Pharisäer in Lukas 18, der sich im Gegensatz stellt zu diesem demütigen, unscheinbaren Zöllner: Ich faste 2-mal die Woche. Das bringt er als eines seiner Werke hier zum Tempel Gottes, um sich besser zu machen als den Zöllner, dieser Zöllner da, dieser arme Sünder. Aber ich faste 2-mal die Woche, eines seiner Werke, das er aufzählt. Lukas 18, Vers 12. Und das ist von Gott, vor Gott nichts wert, wenn er das da so aufrechnet als Leistung. Also dieses Werkdenken war eingedrungen und die Heuchelei. Das sind die 2 Sünden, die mit der Fastenheiligkeit verbunden sein können. Und auch hängt es zusammen am Donnerstag, so wird gelehrt, sei Mose auf den Berg Sinai gestiegen und am Montag, 40 Tage später, der Montag, wieder herabgestiegen. Deshalb hat man auch einen Grund, den Donnerstag und den Montag als Fastentag eingeführt. Man hat den Leuten da mehr aufgelegt und sich selber, als das Gesetz wirklich geboten hat. Es ist typisch für menschliche Werkgerechtigkeit. Also es war verkommen zu einem veräußerlichten Ritual mit Selbstdarstellung, mit eigenem Glanz. Glänzen durch Asche, ja, paradox, aber so war es. Und so soll es nicht sein. Ich wiederhole nochmal, es geht um innerliche Haltung des Herzens, Buße, Bekehrung, die nicht, so sagt Jesus, nicht mehr für äußerlich sichtbar sein muss für die Menschen. Er sagt uns nicht, dass wir noch Asche jetzt aufstreuen müssten, sondern gerade weil das so missbraucht wurde, so entwertet wurde, sollen wir uns waschen, sollen wir unauffällig fasten vor den Menschen und vor dem Herrn deutlich, aber unauffällig vor den Menschen. Der Vater sieht ins Verborgene, er wird euch dafür belohnen. Nun, Fasten heute, ich komme jetzt zum letzten Punkt. Sollen wir heute fasten? Nochmals die Frage. Ich möchte es einmal so sagen. Fasten hängt zusammen mit Heiligung und Absonderung. Absonderung vom weltlich-irdischen. Und ich denke, das ist uns grundsätzlich als Christen auf jeden Fall geboten. Das lesen wir auch im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, in den Versen 15 bis 17. Da sagt der Apostel Johannes, das sagt uns Gott durch seinen Boten, in Vers 15 bis 17: Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges, das heißt stolzes Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und seht ihr, hier sagt uns Gottes Wort, wir sollen nicht am Vergänglichen festhalten. Dazu gehört auch die Fleischeslust, auch das Essen und Trinken gehört im Grunde zur Fleischeslust, wenn es gut schmeckt. Essen und Trinken ist natürlich keine Sünde, ja, verwechseln wir das nicht. Wir müssen auch essen und trinken. Keiner kann das ganze Leben fasten. Da gibt es nur so manche solchen katholischen Heiligen, die nach meinem Eindruck okkult belastet sind und dann gewisse nichts mehr essen und nur von Hostien leben und solchen Dingen. Das ist kein Gebot der Bibel, solche Dinge zu tun. Aber es kann andererseits eine Hilfe sein, die Nahrung zu reduzieren, um ganz für den Herrn im Gebet, ganz vor den Herrn zu treten, sich ganz ihm zu widmen im Gebet, in der Hingabe, auch in der Buße vor allem. Also das vergeht, die Fleischeslust und Augenlust und der Stolz, das ist alles von der Welt. Also es gibt eine Form biblischer Absonderung vom weltlich, irdisch, fleischlich, sinnlichen Bereich und Öffnung für das geistig-geistliche. Und deshalb ist das für uns Christen auf jeden Fall geboten, nicht verhaftet zu sein an diese irdischen Dinge. Und dazu gehört auch Speise im Sinne vor allem auch von Völlerei, von Üppigkeit, von zu viel Essen und Trinken. Das ist das Mindeste, was wir ablehnen sollten. Es geht uns danach auch nicht unbedingt gut, wenn wir zu voll sind. Ja? Ich weiß, bei Geburtstagen, bei Hochzeiten, ich stehe auch manchmal in der Gefahr, meine Frau weiß das, dass man dann ein bisschen zu viel isst. Aber man muss dann oft auch büßen. Nicht? Die schon Probleme haben mit dem Magen, die wissen das. Fasten allerdings ist natürlich noch etwas mehr als nur das notwendige Essen, sondern da geht es auch um gezielte Enthaltsamkeit. Und das kann uns eine Hilfe sein, um eine besondere Intensivierung der Beziehung zu Gott zu praktizieren, Buße, Sammlung und Gebet. Und da wir ja nicht mehr in der Hochzeitszeit leben, wo der Bräutigam bei uns ist, sondern in der Endzeit, kann es auch sein, dass für uns Gebet und Fasten einen besonderen Stellenwert auch bekommen könnte, wieder ganz neu. Dass wir auch in einem Gebetskampf stehen, in einen Kampf gestellt werden, wo wir es auch praktizieren sollten. Ich denke, 40 Tage, das wäre sicherlich zu viel, aber es könnte auch schon mal ein halber Tag oder ein Tag ein Zeichen sein für uns, dass wir einfach dem Herrn uns in diesem Tag ganz öffnen, ganz hingeben wollen, ganz widmen wollen und vor ihn treten. Für mich persönlich heißt Fasten auch, mich intensiv auf den Herrn konzentrieren, alles Störende weglassen. Und vielleicht ist noch mehr als Nahrung und als Trinken heute, können das auch andere Dinge sein, auf die wir verzichten. Denn Fasten heißt ja auch Verzicht. Wie schon gesagt, nicht nur Nahrung und Speise oder Trinken, sondern Verzicht eben auf liebgewordene Gewohnheiten. Zum Beispiel beim Gebet ist es ja wichtig, dass man nicht gestört wird und dass man dann auch in einen Raum geht, wo eben keine Kommunikationsgeräte sind, wo man dann angerufen werden kann und gestört. Fasten kann aber auch heißen, dass man zum Beispiel ganz auf etwas verzichtet, was so alle haben, zum Beispiel ein Fernseher. Das würde ich auch zum Fasten im guten Sinne rechnen. Denn gerade solche Dinge können uns vom Herrn sehr schnell wegziehen. Wenn wir merken, es ist für unser Gebetsleben, unser Glaubensleben nicht hilfreich, dass wir dann sagen, auch wenn es 98% der Bevölkerung haben, bei mir soll so etwas nicht stehen. Ich mache jetzt kein Gesetz draus, ja, aber jeder möge sich auch prüfen, ist für mich das geistlich hilfreich oder zieht es mich herunter im Glaubensleben. Fasten kann auch heißen, dass ich eine Zeit lang einfach mal den Computer nicht anmache, auch um der Familie willen, um des Herrn willen, auf Hobbys verzichte, auch um der Kinder willen vielleicht Dinge mache, die ich sonst vielleicht eher nicht machen wollte. Also auch was die Urlaubsplanung angeht. Wir müssen uns auch immer wieder darauf einstellen, können nicht unbedingt den Urlaub machen, Städtetouren oder Ähnliches. Da muss man auch schauen, Verzicht üben. Was machen die Kinder denn lieber? Lieber mal Spielplätze oder solche Dinge aussuchen. Das sind also auch Verzichte, ja, in unserem Leben. Es gibt auch ein Fasten aufgrund von Krankheit, wo man eben nicht mehr alles unternehmen kann, was man vorher getan hat. Das ist aber ein Fasten, das dann auferlegt wird, den Menschen. Er kann nicht mehr so große Ausflüge machen, er kann nicht mehr alle Arbeiten machen, er kann nicht mehr bestimmten Vergnügungen nachgehen, was vielleicht auch gut ist. Ja, einfach Verzicht üben, Lösung von dem, was uns einmal lieb und teuer war. Und es ist auch interessant, in welchem Zusammenhang hier das Wort vom Fasten steht in der Bergpredigt, denn gleich anschließend kommt nämlich der Vers: Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen, wo die Diebe nachgraben und stehlen, sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo euer Schatz ist, ist auch euer Herz. Merken wir etwas? Ja, der Zusammenhang ist immer auch wichtig in der Heiligen Schrift. Unser Schatz soll im Himmel sein. Und auch der Herr Jesus sagt uns auch hier, lasst doch dieses Irdische hinten, das ist nicht entscheidend, das kann man auch nicht mitnehmen, ob es jetzt Nahrung und Speise ist oder irgendwelche Güter. Wir sollen in unserer Haltung auf den Herrn, auf den Himmel ausgerichtet sein. Nicht so, dass wir jetzt gar nicht mehr uns um das Irdische kümmern, wir sind keine Schwärmer. Ja? dass wir sagen, na ja, nur noch Himmel, ich esse jetzt gar nichts mehr, ich lebe nur noch für den Himmel. Also wir sollen keine Leute sein, die da jetzt fahrlässig womöglich noch unser Leben aufs Spiel setzen. Also dem Missverständnis möchte ich ausdrücklich entgegentreten. Ich denke, da kommt jetzt auch keiner von uns drauf auf sowas. Es gibt aber immer wieder Leute, die Dinge dann ins Extrem treiben. Aber die Grundhaltung sollte sein, auf das Himmlische ausgerichtet. Ja? Dass wir bei allem Irdischen, in das wir sicherlich noch eingebunden sind, das Himmlische nicht vergessen, sondern an die erste Stelle setzen. Wo euer Schatz ist, ist euer Herz. Sammelt euch Schätze im Himmel. Darauf, so der Herr will und wir leben, möchte ich ja dann nächstes Mal eingehen. Ich wiederhole also und fasse nochmal kurz zusammen am Schluss. Fasten heißt, sich intensiv auf den Herrn zu konzentrieren, alles Störende weglassen. Das kann heißen, sich von etwas zu enthalten, was uns lieb und teuer ist. Kann auch heißen, sich von Nahrung und Trinken eine Zeit lang zu enthalten. Einen Tag oder kürzer oder länger, aber nicht zu lange. Ich denke, wir sollten auch nicht leichtsinnig sein. Längeres Fasten erfordert ärztliche Aufsicht für uns. Und entscheidend ist also, sich auf den Herrn auszurichten. Und ich schließe mit einem Zitat aus Joel 2, Vers 13, damit wir auch nochmal die richtige Gewichtung hier sehen, worum es im Eigentlichsten geht. Da steht, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Dass wir es nochmal verstehen. Es geht um die Herzenshaltung. Es geht nicht darum, dass wir Asche aufs Haupt streuen oder dann vielleicht jetzt wieder andersrum gedreht, uns ganz besonders schön waschen, damit es Leute auch sehen, dass wir fasten. Könnte ja auch sein. Ne? Heute bist du aber besonders schön gewaschen, da fasst es vielleicht. Also man kann alles verdrehen. Nein, so soll es nicht sein. Es geht um die Herzenshaltung und ganz normal nach außen zu leben, dass der Herr es sieht, der ins Verborgene blickt und wir nicht vor den Menschen uns rühmen sollen. In dem Sinne möchte ich das auch verstanden wissen. Ich darf vielleicht nochmal abschließend zitieren einige Sätze aus dem Kommentar von Rienecker, der das sehr schön in Worte gefasst hat, was ich jetzt auch versucht habe mit uns zu betrachten. Er sagt, das freiwillige Fasten besteht in allerlei Entsagungen, die man sich auferlegt hat, zum Beispiel Vereinfachung in Essen und Trinken, Vereinfachung in Kleidung und Wohnung, äußerste Sparsamkeit, Verzicht auf mancherlei Dinge. Und er war wohl Norddeutscher, er schreibt jetzt wie Zigarre. Da wird dann viel geraucht, auch in christlichen Kreisen, während bei uns eher getrunken wird. Und es kommt als nächstes ein Gläschen Wein. Musik, Kunst, Gesellschaft und so weiter. Ist der Grund eines solchen Fastens dieser, dass solche freiwilligen Entsagungen bezwecken sollen, mehr für die Dinge des Reiches Gottes opfern zu können? Oder ist der Grund der, mit solch einem Entsagen und Verzichten ein Gesetz aufzustellen, welches angeben soll, dass nur solch ein Leben der Einschränkung allein echtes biblisches Glaubensleben bedeutet? Wenn letzteres der Fall ist, also so eine Art Gesetz und für andere da scheinen wollen, dann ist solch Fasten Heuchelei, Schauspielkunst. Dieses Fasten hat seinen Lohn dahin. Soweit Rienecker, aber das andere, wenn es fürs Reich Gottes ist, auch um Dinge vielleicht spenden zu können dann, wenn man auf Ausgaben verzichtet hat, ist ja auch noch ein Zweck, dann ist es viel wert. Und er sagt auch noch, Verbergen des Fastens und Leidtragens ist nicht Unaufrichtigkeit und Heuchelei, sondern ist heilige Zucht und Verpflichtung der Liebe dem Nächsten gegenüber. Was vor Menschen verhüllt wird, wird vor dem Vater im Himmel umso mehr enthüllt, vor dem, der in das Verborgene sieht. Wenn der Mund lächelt und die Augen fröhlich dreinschauen, während im Herzen die Kämpfe toben, dann liegt die Ursache der Freude nicht bei dem Leidenden und Fastenden selbst, sondern in Gott. Der leidende Christ, und es gibt ja auch ein Fasten, was durch Krankheit, durch Verlust, durch Tod auferlegt wird, also Tod eines Angehörigen zum Beispiel, dass der eben nicht mehr da ist. Der leidende Christ, so schreibt Rienecker, weiß in felsenfester Gewissheit, dass auch die dunkelste Fastenzeit ihm zum Besten dient. So lernt er dann Fasten mit leuchtendem Gesicht, lernt Leiden mit Lobliedern auf seinen Lippen. Soweit. Möge der Herr uns auch da Gnade schenken, wenn wir uns zu diesem Schritt entschließen. Und lasst uns auch jetzt aufstehen zum Gebet.
Ja, lieber Vater im Himmel, du hast zu uns gesprochen und wir haben gelesen und gehört, dass das Fasten auch dir gefällt, Herr. Zeig doch uns, zeig mir, wo wir auf liebgewordene Dinge verzichten können, wo wir dir auch Opfer bringen, ohne dass die Menschen uns dafür rühmen. Herr, zeig uns, wo auch ich das tun kann und hilf uns auch, wenn wir uns der Nahrung enthalten, dass es auch ja, zum Besten dient, auch im Gebet, Herr. So sei du uns gnädig und zeig uns auch bei diesen schwierigen Stellen, die wir heute oft kaum noch kennen und beachten, wo dein Wille ist und wo du auch für uns eine Anleitung hast, damit unser Leben dir gefällt und dient. So segne uns auch jetzt, wenn wir dein Mahl empfangen, Herr. Sei du bei uns und sei du uns gnädig. Amen.